Die Auferstehung und das Leben. Die Ansicht, Christus sei nicht auferstanden, wird untermauert, wenn auch nicht bewiesen, von den Beschreibungen der Kreuzigung in der Bibel. So heißt es etwa im Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 34, ein römischer Kriegsknecht habe Jesus für tot erklärt und mit einer Lanze seine Seite geöffnet. Und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Jeder Arzt wird bestätigen, dass Tote nicht bluten. Die Tatsache, dass Blut aus der Wunde Christi floss, beweist, dass sein Herz noch schwach geschlagen haben muss. Ein anderer Beweis wäre die Dauer, für die Jesus ans Kreuz genagelt war. Die Kreuzigung, Strafe für Aufruhr und andere schwere Vergehen, war eine langsame Art der Hinrichtung. Man wurde ans Kreuz geschlagen und es dauerte oft Tage, bevor das Opfer starb. An Erschöpfung, an Blutverlust oder es fielen Tiere über die Gekreuzigten her, was auch Zeugen von Kreuzigungen im 20. Jahrhundert im Sudan bestätigen. Dem Neuen Testament zufolge hing Christus nur 3 Stunden am Kreuz, bevor er abgenommen wurde. Wie Johannes in seinem Evangelium Kapitel 19 Vers 31 schreibt, ließen die Juden die Gekreuzigten abnehmen, damit sie nicht den Rüsttag durch ihr Wehklagen störten. Pontius Pilatius soll über den raschen Tod Christi sehr erstaunt gewesen sein. Pilatius aber verwunderte sich, dass er schon tot wäre, so geschrieben Markus Kapitel 15 Vers 44. Es ist durchaus möglich, dass Christus noch lebte, als er vom Kreuz genommen wurde. Beachtenswert ist auch eine andere Stelle aus der Bibel. In der griechischen Originalversion von Markus Evangelium, als Josef von Arimathäa Pilatius um den Leichnam Christi bittet, verwendet er das Wort Soma, ein Begriff, mit dem nur lebende Körper umschrieben werden. Obgleich das Neue Testament auf dem Tode Christi beharrt, gibt es doch zahlreiche Hinweise, dass seine Auferstehung in Wirklichkeit das Aufwachen eines Scheintoten war. Danach gewinnt sein Erscheinen nach der Kreuzigung auch an Glaubwürdigkeit. Als Untermauerung dieser Theorie gibt es zahlreiche Berichte von Verurteilten, die eine Kreuzigung überlebt haben. Der jüdische Staatsmann und Geschichtsschreiber Josephus aus dem 1. Jahrhundert nach Christus erzählt, wie er einmal 3 Bekannte unter gekreuzigten Rebellen fand. Er war mit Kaiser Titus befreundet und erreichte, dass die 3 abgenommen wurden. 2 starben, doch der 3. überlebte. Man sollte die Möglichkeit, dass Christus die Kreuzigung überlebt haben könnte, genau prüfen, bevor seine Wanderung nach Indien und der Tod in Kaschmir völlig von der Hand gewiesen werden. Logisch wäre es, wenn Christus weit weg von der römischen Rechtsprechung Zuflucht gesucht hätte und sich den jüdischen Gemeinden weiter östlich angeschlossen hätte. Seine Worte im Neuen Testament zeigen vielfach von dem Wunsch, zu den verlorenen Schafen Israels zu sprechen, also jenen Juden, die sich damals schon in der gesamten damals bekannten Welt niedergelassen hatten. Plausibel ist auch die islamische Legende, Christus sei bei Damaskus, wo er Paulus traf, in die irakische Stadt Nisibis gezogen, wo eine kleine Gemeinde von Juden Zuflucht gefunden hatte. Nisibis lag an der wichtigsten Handelsroute zu den Ländern des Ostens und war, laut römischen Berichten, übersät mit jüdischen Handelsgemeinden, soweit die damals bekannte Welt reichte. Die jüdische Gemeinde Kaschmir ist schon sehr alt und geht zurück bis in die Zeit des Persischen Reiches. Die Theorie, dass Jesus im 1. Jahrhundert nach Christus bis nach Kaschmir zog, klingt zwar recht unglaubwürdig, doch darf man nicht außer Acht lassen, dass Rom und Indien zu jener Zeit Handelspartner waren und Rom wertvolle Waren importierte, wie Edelsteine, Gewürze, Elfenbein und Schildkrötenpanzer. Die römischen und christlichen Quellen enthalten eine erstaunliche Menge Beweise, die mit den östlichen Überlieferungen über ein zweites Leben Christi übereinstimmen. Jesus mag die Kreuzigung überlebt haben und zu den jüdischen Gemeinden in den Osten, vielleicht sogar bis nach Indien gereist sein. Doch nichts davon ist richtig bewiesen. Trotzdem werden die Ahmadiyya die Hoffnung nie aufgeben. Es gibt bis heute keinerlei archäologische Funde aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, die Christis Anwesenheit in Indien beweisen würden. Auch die Überlieferungen wurden erst Jahrhunderte später, nach diesen angeblichen Begebenheiten, niedergeschrieben. Andererseits räumten viele Historiker die Möglichkeit ein, dass das Christentum bereits sehr früh nach Indien gelangt ist und vermutlich vom heiligen Thomas hier verbreitet wurde, der, wie es in der Biografie des Wirken von Thomas heißt, 2-mal in Indien gewesen sein soll. Es ist wohl nicht zu weit hergeholt, Thomas, den ungläubigen Jünger mit Barbar, zu identifizieren, dem Mann, der nach der Legende von Kaschmir Yus-Asaf begrub. Man muss den indischen Legenden lassen, sie verfügen über ein hohes Maß an geschichtlicher Logik. Dieser heilige Missionar des christlichen Glaubens, Yus-Asaf, hat mit Sicherheit existiert. Vielleicht war es der heilige Thomas oder einer seiner Glaubensbrüder. Doch sollten wir nicht vergessen, dass neben dem Grab Jesu die Stämme in den Bergen von Kaschmir, Pakistan, jeweils ein Grab seiner Mutter Maria und des Propheten Moses ihr eigenen. Moses lebte immerhin im 15. Jahrhundert vor Christus und das richtige Grab soll im heutigen Jordanien liegen. Diese indischen biblischen Überlieferungen sagen uns vielleicht mehr über die seltsame Art und Weise, in der Religionen sich umsetzen, als über die letzten Tage Christi. Bis es also den Ahmadiyya gelingt, das Grab in Srinagar auszuheben und schlüssige Beweise über die Identität des Leichnams zu liefern, werden wir den Legenden über Jesus in Kaschmir wohl mit gesundem Misstrauen gegenüberstehen müssen. Während und nach der Kreuzigung und bis ins Mittelalter hinein wanderten Bettelmönche durch Europa und verkauften angebliche Reliquien aus dem Heiligen Land und der frühen Kirche und ihrer Märtyrer. Eventuell waren ja sogar ein paar echte dabei. Ob es so ist oder ob es so war, wir erfahren es in der nächsten Episode. Bis dahin bleibt schon neugierig, euer Geschichtenerzähler.